Danke euch. Wir merken, wir sind heute so die Alten unter uns, weil die Jugi, die hat gerade so ein Jugi-Weekend im Tessin, liebe Grüße von Ihnen, ist auch mal schön, so die alten Reifen unter uns zu haben. Genau, jetzt würde mich Wunder nehmen, so eure Gedankenblasen wie ein Comic über dem Kopf. Einige sind vielleicht da und sagen, ja gut, was hier die Frage hier, die ist ja völlig klar, ist ja gar keine Frage, für mich ist alles klar. Die anderen sagen, ich bin zwar Christ, aber manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen unsicher zu dieser Frage. Und die anderen sind einfach hier und denken, ja, mal schauen, was der da vorne erzählt. Letztlich ist das eine der größten Fragen der Menschheit überhaupt. Wenn wir diese Frage gar nicht hätten und es wäre alles klar, wäre vermutlich einiges auf der Welt ein bisschen einfacher. Wir müssen uns diese Frage nicht stellen, hin und her, wir hätten keine verschiedenen Religionen, kein Krach unter uns. Jetzt lass dich einfach mal auf dieses Thema ein und wir sehen, wo wir gemeinsam am Ende dann landen. Wenn du jetzt am Donnerstag am Safe-Event warst, da hast du vermutlich einige Dinge, die ich jetzt bringe, schon gehört. Ich hatte damals die Predigt schon geschrieben und als Gabriel davon erzählt habe, habe ich gedacht, nimm meine Predigt nicht weg. Es wird nicht alles so sein, aber ein paar Dinge werden sich da decken. Also wäre auch schlecht, wenn er sich gar nichts decken würde. Aber ich habe mich da ein bisschen gewundert. Ist aber auch eine gute Bestätigung. Die Argumente sind die gleichen. Jetzt, ein Brite hat mal etwas gesagt, mit dem vermutlich ganz viele Menschen übereinstimmen würden. Er hat gesagt, Religion ist nicht nur engstirnig, sondern mordsgefährlich. Religion hat doch immer nur zu Streit, Spaltungen und Konflikten geführt. Vielleicht ist sie der größte Feind für den Frieden der Welt überhaupt. Wenn jetzt die Christen weiter behaupten, dass sie die Wahrheit haben und wenn andere Religionen ins gleiche Horn stoßen, wird es niemals Frieden geben. Das ist die erste weit verbreitete These, um die wir uns kümmern werden. Die These, Religion verhindert den Weltfrieden. Also ich habe nicht ich erfunden diese These, aber es ist eine der großen Thesen sicher. Gut, wenn nun Religion der Feind für den Frieden der Welt ist, dann wäre doch die logische Folgerung, man verbietet Religion. Und wenn wir Religion verbieten, haben wir Frieden. Und dann stellt sich sofort die Frage, würde das den Weltfrieden wirklich verbessern? Denn Religion zu verbieten ist keine neue Idee. Die haben viele schon gehabt. Das hat man sogar ausprobiert. Auch das schon viele Male ausprobiert. Wir haben also Erfahrungswerte durch die Geschichte. Wir müssen nicht sagen, okay, das probieren wir aus, das hatte noch niemand die ausprobiert, das hatte man schon ausprobiert. Darum die Frage jetzt, ist es so, dass ohne Religion der Frieden der Welt größer wird? Im 20. Jahrhundert, die meisten von uns sind im 20. Jahrhundert noch geboren, oder? Hat man das mehrmals groß angelegte Versuche dazu gesehen. Zum Beispiel die Kommunisten. Die Kommunisten haben versucht, das in Russland, in China, in Korea hat man das versucht auszuprobieren. Dann die Nazis haben versucht, das versucht zu sagen, hey, wir brauchen große Führer, wir wollen da keine Religionen, wir wollen da vorwärts gehen. Und das Ergebnis war, dass wir in dieser Zeit von Kommunismus und Nazis weit über 100 Millionen Tote haben. Das war das Ergebnis von Religion ausrotten und dann mehr Frieden zu haben. Es ist nicht mehr Friede passiert, sondern mehr Unterdrückung. Und die tragische Ironie davon hat Alistair McGrath beschrieben in der Geschichte des Atheismus. Er hat geschrieben, im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit. Dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurden, die glaubten, dass die Religion zu Intoleranz und Gewalt führt. Krasse und starke Aussage. Aus dem 19. und 20. Jahrhundert hat man gleichzeitig auch angenommen, wegen dem technischen Fortschritt wird Religion immer schwächer werden. Jetzt haben wir es begriffen. Wir haben die Technik. Wir wissen, wie es läuft. Wir sind im Fortschritt, wir sind neu. Die Religion wird es immer weniger brauchen. Und am Ende wird Religion einfach aussterben. Die braucht es nicht mehr. Und man dachte, das Bedürfnis der Menschen nach Glauben, das wird Stück für Stück einfach kleiner werden und kleiner werden. Und genau das ist eben nicht passiert, überhaupt nicht. Und man glaubt heute kaum noch daran, dass diese Säkularisierungstheorie stimmt. Praktisch bei allen großen Religionen der Welt wächst die Mitgliederzahl momentan. In Korea zum Beispiel ist der Anteil von Christen in 100 Jahren von 1% auf 40% gestiegen. Also gewaltige Zunahmen, und Experten glauben, dass in China das Gleiche passieren wird. Und ist schon dran natürlich. Also muss ich vorstellen, wenn es in 50 Jahren eine halbe Milliarde Christen in China geben soll, dann wird das die Weltgeschichte enorm verändern. Dann werden wir auf einer anderen Art von Welt leben. Also die Vitalität von Religion in der Welt ist so groß, dass wenn man versucht, sie zu unterdrücken oder zu kontrollieren, dass sie meist noch stärker wird. Und das sehen wir seit Jahrtausenden. Man versucht, eine Religion zu unterdrücken, und sie wird eher stärker als schwächer. China zum Beispiel, die Kommunisten haben versucht, im Zweiten Weltkrieg alle westlichen Missionare aus dem Land zu treiben, weil sie gesagt haben, wir brauchen keine Religion, wir brauchen kein Christentum in China, das wollen wir nicht. Und sie dachten, damit werden wir das Christentum einfach ausrotten. Wir werden dem Christentum in China den Todesschuss versetzen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Das Christentum in China wächst, und zwar stark. Also Religion ist nicht so ein Relikt aus alten Zeiten. Damals war man nicht so aufgeklärt. Damals hat man es noch nicht begriffen, wie es läuft auf der Welt. Und damals brauchte man das und heute nicht mehr. Religion ist ein ganz zentraler Aspekt vom Menschsein überhaupt. Die allergrößte Mehrheit dieser Welt würde sagen, ich glaube an einen Gott. Das ist nicht Vergangenheit. Diese Welt ist zutiefst religiös. Und da wohnen wir drauf. Und nichts spricht dafür, dass sich das ändern wird. Auch in Zukunft nicht. Also man kann Religion verbieten, aber weniger Gewalt und mehr Frieden wird es dadurch nicht geben. Wir haben das schon ausprobiert und es war jedes Mal ein Desaster. Das hat die Geschichte gezeigt. Jetzt eine andere sehr verbreitete These ist die, alle großen Religionen sind gleich wahr und lehren doch im Grunde eigentlich genau das Gleiche. Und damit könnte man sagen, hey, lass uns alle Religionen vereinen und dann haben wir es gut, wir nehmen einfach so die Schnittmenge von allen und im Kern glauben dass alle das Gleiche. Wir nehmen einen großen Topf, mischen alle Religionen rein und dann rühren wir wie verrückt und am Schluss haben wir so die Essenz und den Kern von den Religionen. Und wir haben Einheit. An dieser Theorie gibt es so ein kleines Problemchen, das heißt nicht nur eines, sondern gleich mehrere. Diese These geht natürlich davon aus, dass die Lehrunterschiede zwischen Judentum, Islam, Christentum, Buddhismus und Hinduismus eigentlich nebensächlich sind. Der Kern ist das Gleiche, aber die Lehre ist völlige Nebensache. Und eigentlich glauben alle an denselben Gott, und das wissen sie nur nicht. Sie haben es noch nicht begriffen, dass es der gleiche Gott ist. Und dieser Gott ist so ein allliebender Geist irgendwo im Universum, aber der hat alle gleich gern. Und so wird es dann beschrieben. Und genau hier haben wir so den großen Widerspruch bei dieser Theorie. Man behauptet, dass Lehre gar nicht so wichtig ist. Ob dieser Gott jetzt so oder noch ein bisschen anders. Und im nächsten Atemzug bringt man eine lehrmäßige Aussage über das Wesen Gottes und sagt, das widerspricht aber gleichzeitig allen Religionen. Dieser allliebende Geist, das passt in keine Religion rein. Es ist einfach eine neue Theorie, es ist einfach eine neue Lehre. Und man widerspricht den Religionen und sagt, diese Lehre braucht es eigentlich nicht, das ist alles der gleiche. Und macht eine neue Lehre, die einfach sagt, es gibt ein allliebender Geist. Jetzt der Buddhismus, der glaubt nicht mal, dass es einen persönlichen Gott gibt. Der Hinduismus hat einfach Millionen von Göttern. Und die Juden, Christen und die Muslime, die glauben an einen Gott, der die Menschheit für ihren Glauben und ihr Leben zur Verantwortung zieht. Also nichts von irgendwie allliebendem Gott, irgendwo der Geist im Universum. Und das heißt, die Eigenschaft von diesem Gott, von den Juden und Christen und Muslimen, dass der lässt sich nicht auf Liebe reduzieren, der ist doch viel mehr. Also, wieder zusammengefasst, die Behauptung, dass Lehre nicht so wichtig ist, ist ironischerweise selbst wieder eine Lehre. Das passt einfach nicht. Und die Vertreter davon, die setzen ein ganz konkretes Gottesbild voraus, diesen allliebenden Geist. Und die halten dann dieses Gottesbild einfach für besser als das, was alle Religionen haben. Und sie sagen, das ist aufgeklärter als das, was die klassischen Religionen bringen. Also sie tun genau das, was die Religionen eigentlich verbieten. Das machen sie jetzt. Jetzt, wer es ein bisschen komplizierter will und sagt, okay, jetzt muss ich ein bisschen herausgefordert werden im Hirn, dann habe ich hier einen Text, spann mal all deine Hirnzellen an und dann verstehst du ihn auch. Da geht es so, die Behauptung, dass Religion X die einzig richtige ist, ist nicht engstirniger als die Aussage, dass die Art, über die Religionen zu denken, nämlich dass sie alle gleich sind, die einzig richtige ist. Verneinung von Glauben ist einfach eine andere Art von Glauben. Ich hoffe, ich habe es irgendwie geschnallt. Es ist aber nicht viel anders als das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, einfach ein bisschen komplizierter. Okay, es ist ja heute für Gerndenker und darum musste ich euch noch ein bisschen herausfordern. Okay, jetzt ich selbst bin überzeugt, dass es nur einen Gott geben kann. Ich glaube nicht, dass Jesus und Buddha und Allah sich mal gemeinsam an den runden Tisch gesetzt haben und besprochen haben miteinander, wie könnten wir jetzt eine Welt erschaffen. Und gesagt haben, okay, das bringen wir schon zusammen mit unseren verschiedenen Einstellungen. Eine völlig irre Vorstellung, oder? Das geht überhaupt nicht zusammen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wer das denkt, hat sich noch sehr, sehr wenig mit Religion auseinandergesetzt. Denn die großen Religionen, die drei zumindest, die sich einen konkreten Gott vorstellen, die haben nämlich ganz völlig verschiedene Aussagen über die drei wichtigsten Fragen vom Menschsein. Nämlich, woher komme ich? Warum bin ich hier? Wo wird es mal hingehen, wenn ich sterbe? Und die haben verschiedene Aussagen darüber. Und ich glaube, es kann nur einen Gott geben und jetzt ist die Frage, welcher ist der richtige oder welchen gibt es wirklich? Und es ist tatsächlich so, die großen Religionen haben halt einen Ausschließlichkeitsanspruch und sagen, hey, nur wir. Und nicht nur, weil sie sagen, okay, darum haben wir dann mehr Macht oder dann sind wir ein bisschen intelligenter als die anderen oder irgend sowas. Weil das Problem ist, im Kern haben alle so eine Aussage in ihrem Ursprung, der das eben ganz, ganz stark ausdrückt. Im Judentum sind die 10 Gebote ganz, ganz wichtig. Und gleich das erste Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Einzige. Also hier steht sehr, sehr ausdrücklich, dass Gott der alleinige Gott ist. Dann beim Islam wird vom Minarett gerufen, ich sage das nicht in Ursprungssprache, ich würde mich nur blamieren, ich sage es jetzt mal in Deutsch. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist der Einzige, der Größte. Wieder hier der absolute Ausschließlichkeitsanspruch. Nur dieser Gott. Und im Christentum kennen wir das ja auch. In der Bibel steht von Jesus, der sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater, als nur durch mich. Auch wieder, er ist der Einzige. Jesus nimmt für sich in Anspruch, ich bin der einzige richtige Weg. Es gibt keinen anderen. Jetzt will ich ganz ehrlich sein zu dir. Es gibt Momente, da kommt in mir auch dieser Gedanke auf, was, wenn ich falsch läge? Was dann? Dann hätte ich mein ganzes Leben für diesen Gott aufgeopfert, aber es hätte nichts gebracht. Und das denken natürlich viele aus anderen Religionen auch. Ich opfere mich für diesen Gott auf, aber was, wenn ich falsch liege? Natürlich habe ich keine absolute Garantie, keinen Garantiebrief, der mir sagt, du liegst 100% richtig und ich kann dir auch keinen geben. Heute nicht und auch sonst nicht. Aber es gibt für mich Gründe dafür, dass der christliche Glaube die Wahrheit ist. Und die möchte ich euch, ein paar davon zumindest, sonst sind wir noch Stunden dran, hier aufzeigen. Es gibt rationale Gründe. Und zum Beispiel gehört dazu die Überlieferung der Bibel. Die Bibel ist die Grundlage von unserem Glauben. Es gibt unzählige Abschriften. Es gibt Übereinstimmungen. Es gibt Geschichten von Autoren, die eigentlich geografisch und zeitlich weit auseinanderliegen. Die hatten nicht so ein Smartphone und konnten sich telefonieren, glaubst du das Gleiche auch? Oder ein SMS schicken für 50 Jahre später. Die haben einfach aufgeschrieben, was sie gesehen haben. Und diese Überlieferungen, die stimmen letztendlich im Kern einfach exakt überein. Es ist wie ein Puzzle mit tausenden von Teilen, die ineinander greifen und ein schönes Bild geben. Also wir haben in der Bibel oder im christlichen Glauben viel, viel mehr Überlieferungen von Jesus als von allen anderen Personen aus der Antike. Viel, viel mehr. Von Julius Caesar beispielsweise haben wir gerade 10 Überlieferungen. Und jedem ist klar, diesen Julius Caesar hat es mal gegeben, das lesen wir in den Schulbüchern, das glaubt jetzt so ziemlich jeder. Aber von Jesus haben wir nicht 10 Abschriften, sondern etwa 25.000. Also wenn du jetzt sagst, okay, den Julius Caesar, den hast du ganz sicher gegeben, dann müsstest du noch viel, viel sicherer sein, dass es Jesus gegeben hat. Und Historiker sagen, die Bibel ist das best überlieferte Buch überhaupt aus der Antike. Also, entweder gab es Julius Caesar und wenn es ihn wirklich gab, dann hat es Jesus ganz sicher auch gegeben, weil es 2500 Mal mehr Abschriften gibt, so in etwa. Anderer Grund für mich, der auch sehr klar für das Christentum spricht, sind die Augenzeugen. Die Bibel wurde zum Glück nicht durch eine Person geschrieben, sondern durch ganz viele Augenzeugen. Die haben das gesehen. Und jeder natürlich, wie wir auch sind, wenn du etwas schreibst über eine Situation, dann wirst du es ein bisschen anders schreiben als ich. Der eine war ein Arzt, der andere war ein Fischer und der nächste war noch etwas anderes. Die haben natürlich aus ihrer Perspektive Dinge aufgeschrieben. Aber im Kern schreiben eigentlich alle das Gleiche. Für mich ist das viel überzeugender, als wenn jetzt einer sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, jetzt nehme ich mir Zeit ein paar Jahre und ich schreibe mal die Bibel. Und hat sich ein paar Dinge ausgedacht und es ist nur seine Sicht der Dinge und nicht von jemand anderem. Aber es ist viel doch sicherer, wenn ganz viele das geschrieben haben, gesehen haben und aus ihrer Perspektive geschrieben haben, aber im Kern stimmen sie überein. Und all die haben nicht nur so geschrieben, okay, Jesus war ein guter Mann, der hat eine gute Lehre und hat die Menschen geliebt. Sie haben auch geschrieben über seine Wunder und nicht nur eine, sondern ganz viele. Sie haben geschrieben über seinen Tod und sie haben geschrieben über seine Auferstehung. Und gerade die Auferstehung, die wurde bezeugt von Frauen. Und das kann sich damals ganz sicher niemand ausgedacht haben. Denn Frauen waren vor Gericht, ich sage jetzt nur zur damaligen Zeit, diese Kultur, waren Frauen vor Gericht nicht mal zugelassen. Wenn Frauen als Augenzeugen, das hat man nicht geglaubt. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, jetzt erfinde ich mal eine Religion, dann solltest du auf keinen Fall Frauen da vorbringen, die Zeugen waren, das wäre eine saudumme Idee, weil dann glaubt dir niemand. Aber die Bibel setzt auch auf Zeugen von Frauen. Es gibt noch ganz viele andere rationale Gründe, dafür fehlt uns die Zeit. Aber etwas ganz Erstaunliches möchte ich euch noch aufzeigen. Bei jeder Religion bezahlen die Menschen für ihre Schuld. Durch Karma, durch Selbstkasteiung, durch Werke und Leistung. Denn jede diese Religion geht davon aus, wir müssen unsere Schuld bezahlen. Wir müssen uns irgendwo hocharbeiten und gut genug und gerecht sein, damit Gott uns annimmt. So muss Gott beschwichtigen. Beim Christentum als einziges ist es anders. Gott kam auf die Erde, wurde klein, wurde Mensch und ist gestorben, damit wir uns nicht hocharbeiten müssen. Damit wir nicht durch Werke und gute Taten mal gut genug sind, um diesem Gott gegenüberzutreten. Muss ich mal vorstellen, das würde kein König tun, vor allem nicht ein König vom Universum. Jeder König sagt, hey, lass mich die Soldaten ausschicken und die beschützen den König, denn der König ist der Wichtigste, andere sollen das für mich tun. Aber dieser König, Jesus, der sagt sich, okay, ich schicke nicht die anderen voraus, sondern ich sterbe für dieses Fußvolk und ist dann wieder auferstanden von diesem Tod. Bei jedem anderen Gott musst du besser werden und dich besser verhalten, aber der Gott der Bibel, der kommt herunter und macht sich klein, um dich anzunehmen. Das ist so etwas, was mich völlig überzeugt. Hey, das ist ein Gott, dem ich vertrauen kann. Das ist ein Gott, der sich für mich einsetzt. Wie gewaltig kann das sein? Jetzt zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Da ist Jesus auf einer ganz, ganz langen Reise und setzt sich an einen Brunnen. Und er ist durstig und hat nichts, damals waren die Brunnen sehr, sehr tief, um das ein Gefäß runterzulassen, um Wasser zu holen. Und er fragt eine Frau aus einem ganz anderen Volk, ob sie ihm zu trinken geben kann, weil sie so ein Gefäß hat. Und die beiden kommen ins Gespräch und die Frau bekommt Zutrauen zu Jesus und erzählt aus ihrem Leben, aus ihrem zerbrochenen Leben. Sie hat 4 Scheidungen hinter sich, sie hat viel Schweres erlebt, viel Ablehnung erlebt natürlich durch diese Scheidungen. Also Jesus trifft hier auf eine zerbrochene Frau, auf eine ausgetrocknete Frau, die Durst hat nach Leben. Und all die Wege, die sie eingeschlagen hat, um Leben zu erfahren, um Leben zu kriegen, die haben sie einfach in die Wüste geführt. Dort, wo es trocken ist, wo es ausgedorrt ist. Und dann nimmt diese Geschichte eine ganz spezielle Wendung. Jesus sagt ihr, hey, ich gebe dir lebendiges Wasser. Nicht nur für die Zunge, für den Hals, sondern ich gebe dir lebendiges Wasser. Dann hast du nie mehr Durst. Und die Frau schnallt zuerst nicht, die versteht es nicht. Und argumentiert mit ihm und sagt, hey, wie willst du mir lebendiges Wasser geben? Du hast ja eben genau nichts, um nur schon Wasser raufzuholen und zu schöpfen. Und Jesus sagt ihr, jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihn in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt, bis in das unbegrenzte, ewige Leben hinein. Wir sehen hier viele Dinge, aber 2 ganz speziell. Jesus kann dir Wasser anbieten, von dem du nie wieder Durst haben wirst. Nie mehr Durst nach mehr Leben, nie mehr Durst nach mehr Erfüllung, nie mehr Durst nach mehr Glück. Er stillt einfach deinen Durst. 2. Die Frau begegnet Jesus auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und Jesus geht hier auf ihr Anliegen ein. Er hört zu. Er möchte wissen, wie sie sich fühlt. Auch wenn sie eigentlich aus einem anderen Volk kommt, und das war damals ein bisschen Streit da, auch wenn sie eine Frau ist und ihr ein Lehrer und eine Frau und ein Lehrer der damaligen Kultur, die hätten nie miteinander gesprochen. Die Frau kommt zu lebendigem Wasser und zwar über eine Begegnung mit Jesus. Die Geschichte zeigt, du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Du musst Jesus persönlich kennenlernen, um das zu schnallen, um diesen christlichen Glauben zu begreifen. Ich meine, woher weiß ich, dass meine Frau real ist? Woher weiß ich, dass es nicht so ein Hirngespinst ist und ihr denkt alle schon, ja, seine Frau, die kenne ich gar nicht, die gibt es vermutlich gar nicht, oder? Ich weiß es, weil ich sie jeden Tag treffe, weil ich eine Beziehung zu ihr habe, das ist der Grund. Jetzt kann noch lange jemand sagen, das bildest du dir nur ein, das ist nur ein Hirngespinst von dir. Ich weiß, dass es sie gibt. Und genau das Gleiche ist es bei Gott. Wenn du sicher sein willst, dass es ihn gibt, dann musst du ihn einfach persönlich kennenlernen. Ihn persönlich kennenlernen. Die Bibel sagt, wenn du Gott ernsthaft suchst, dann wird er sich finden lassen. Also die Sache ist, lass ihn uns ernsthaft suchen. Und wenn du sagst, hey, okay, wie soll das gehen? Grundlage von unserem Glauben ist die Bibel. Lies einfach mal im Neuen Testament, Matthäus oder Markus oder so. Markus wäre nicht schlecht, ist nicht so kompliziert. Einfach mal den Markus durch. Oder auf unserer Website hat ganz viele Predigten, die ganz viele Themen anschneiden. Da kannst du mal da reinklicken und so 20 bis 30 Minuten Predigten hören zu den Themen, zu den vielen Themen, die dich gerade interessieren. Oder frag uns einfach nach dem Gottesdienst. Wir können gerne mal über ein paar Dinge diskutieren. Ein paar Antworten zum christlichen Glauben haben wir und ganz viele auch nicht, aber wir können gemeinsam entdecken. Und wenn wir auf der Suche helfen können, machen wir es sehr gerne. Lass uns noch beten, weil das, was ich gesagt habe, es geht genau darum, diesem Gott persönlich zu begegnen. Und wir können einfach mit ihm reden, ganz einfach. Darum lass uns mit ihm reden. Jesus, danke vielmal, dass du dich finden lässt und dass wir einen krass mächtigen Gott haben, der ein ganzes Universum erschaffen hat und trotzdem sich nicht zu groß fühlt, um einfach hier zu sein und mit uns eine persönliche Begegnung haben möchte. Ich bitte für jeden heute hier, lass uns dieses lebendige Wasser finden, damit wir nicht mehr durstig sind nach mehr Leben, nach mehr Glück, nach mehr Erfüllung, sondern dass dieser Durst gestillt wird, für jetzt und für alle Zeiten, weil du uns begegnest. Amen.